Radio 1.
Es geht voran, könnte man meinen, in dieser Woche haben sich die Koalitionspartner auf ein sogenanntes Lobbyregister einigen können. Also wird ja auch Zeit, könnte man meinen, vor allen Dingen, wenn man sich so die letzten Tage und Woche angeschaut hat. Und die mutmaßlichen Kungeleien in der Union. Also erinnern wir uns ganz kurz, Herr Nüßlein von der CSU hat seinen Posten als Fraktionsvize abgegeben, nachdem bekannt wurde, dass er am Verkauf von Corona-Schutzmasken mitverdient haben soll. Dann wurde die Immunität von Abgeordneten Katrin Strenz und Alex Fischer aufgehoben. Da gab es auch was mit Korruption und Jens Spahn. Da ist auch irgendwas los. Also ob dieses Lobbyregister jetzt wirklich bei solchen Freundschaftsdiensten in Anführungszeichen greift und was man insgesamt davon zu halten hat, das erzählt uns jetzt Lea Briand von Abgeordnetenwatch.de. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Briand.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Also Union und SPD haben sich jetzt nach langem Ringen auf dieses gesetzliche Lobbyregister geeinigt. Ist jetzt alles super? Wird jetzt alles wahnsinnig transparent?
Leider nein. Also die Begeisterung, die es aus der großen Koalition kam, teilen wir auf jeden Fall nicht, weil am Ende das, was ein Lobbyregister bringen musste, dass wir wissen, mit wem die Lobbyistinnen sprechen aus Parlament oder Regierung und zu welchen Anlässen, das wird weiterhin nicht dokumentiert. Das heißt, das Kern vom geheimen Lobbyismus, das bleibt im Verborgenen. Ja, das heißt, das Lobbyregister wird nicht viel bringen.
Okay, aber was bringt denn das Lobbyregister dann überhaupt? Also, weil ich bin auch davon ausgegangen, dass man das dann erfährt.
Das, was wir erfahren werden, sind zum Beispiel Kontakten mit Leitungsposten in den Ministerien, aber nur die Kontakten, nicht die Themen, worüber quasi Kontakt aufgenommen wurde oder warum es ein Treffen gab zum Beispiel. Und das, was wir auch nicht erfahren werden, ist der sogenannte exekutive Fußabdruck. Das heißt, wir wissen nicht quasi, wenn ein finales Gesetz verabschiedet wird, wer alle daran mitgewirkt hat.
Hm. Da gibt es ja wahrscheinlich mehrere Interessen, also die ganz genau nämlich nicht wollten, dass alles das, was wahrscheinlich die Bürger und Sie auch sehen wollen, eben nicht zu sehen ist. Wer schraubt denn daran mit, an diesem Gesetz? Ich meine, warum wird es nicht transparenter? Man sollte doch meinen, mein Gott, jetzt zeigt's halt.
Man muss sagen, dass für vielen Jahren hat die Union immer blockiert für ein Lobbyregister. Dass wir jetzt überhaupt zu einem ersten Gesetzentwurf kamen, war anlässlich der Amthor-Affäre letzten Sommer und dass es jetzt quasi noch Druck gemacht wurde, kam direkt nach dem Fall Nüßlein. Das heißt, dass es wirklich vom externen Druck und Skandalen, seien sie am Ende bestätigt oder nicht, die Staatsanwaltschaft natürlich ermittelt noch. Mhm. Ohne diesen Druck wäre es nicht gekommen und am Ende ging es wirklich um eine Verhandlung zwischen SPD und Union und selbst die Erwartungen bzw. die Vorstellungen von der SPD waren schon zu niedrigschwellig in dem, was wir uns vorstellen.
Sie haben es gerade schon gesagt, also Philipp Amthor, da gab es diesen Fall, Herr Nüßlein, das ist relativ aktuell, dann Karin Strenz und Axel Fischer, so heißt er, bei denen ist auch die Immunität aufgehoben worden, weil wegen Korruption gegen die ermittelt wird. Das sind alles Leute aus der Union-Ecke. Ist das nur ein Eindruck von mir oder gibt es dort wirklich vermeintlich mehr Kumpeleien als in anderen Parteien?
Das ist natürlich schwierig so zu sagen, weil es vielleicht viele Fälle gibt, worüber wir nicht wissen, die aus anderen Fraktionen oder Parteien kommen.
Okay, aber die rauskommen.
Die rauskommen, es stimmt schon, dass das kommt von der Union und das ist vielleicht auch kein Zufall, dass es die Fraktion war, die jahrelang ein Lobbyregister blockierte, während fast alle Parteien im Bundestag dafür waren. Die Wirtschaftsnähe, die wir auch bei der Union sehen, und das können wir auch mit Zahlen belegen, ist kein Mythos sozusagen. Also sowohl bei der Nebeneinkünfte, die Bundestagsabgeordnete bekommen, es gibt ungefähr ein Drittel aller Bundestagsabgeordnete, die bezahlte Nebentätigkeiten haben, Bei der CDU steigt es bei 36% und bei der CSU die Hälfte aller Abgeordnete haben bezahlte Nebenjobs. Das heißt, das ist eine echte Nähe zu Wirtschaftsinteressen.
Okay, das klingt jetzt ja nicht so prickelnd, ne? Also einerseits denkt man sich, wow, wir haben Lobbyregister, dann laut Ihren Aussagen ist das allerdings gar nicht so toll. Sind Sie jetzt frustriert? Wie gehen Sie damit um?
Ja, frustriert sind wir auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil wir sind jetzt im Superwahljahr, im September haben wir die Bundestagswahl und erstmal können die Koalitionspartner und vor allem die Union quasi das Thema Lobbyregister oder Lobbytransparenz vom Tisch quasi räumen und sagen, wir haben es gemacht, beschwert euch nicht sozusagen. Und zum anderen, das Lobbyregister ist nur ein Teil von alles, was an Regeln nötig sind, damit wirklich Transparenz herrschen. Wir sehen bei allen anderen Transparenzregeln in Deutschland, dass sie nicht ausreichend sind. Okay. Sie sind seit Jahren nicht ausreichend. Auch internationale Instanzen rügen regelmäßig Deutschland diesbezüglich. Aber wenn wir sehen, dass Abgeordneten immer wieder Schlupflöcher von diesen Regeln nutzen, dann wird es wahrscheinlich beim Lobbyregister genauso sein.
Okay.
Und der Bundestag ist die Instanz, die auch quasi diese Regel anpassen muss. Und anscheinend wollen die Abgeordneten da die Regel nicht verschärfen.
Das sagt Lea Brion von Abgeordnetenwatch.de. Ja, in dieser Woche haben sich die Koalitionspartner auf ein Lobbyregister einigen können. Aber so richtig transparent, das haben wir jetzt gerade lernen können, ist das nicht. Frau Brion, Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Gespräch. Tschüss.
Ihnen auch. Tschüss.